Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Out-of-Home Podcasts. Es gibt Branchen, über die jeder eine Meinung hat. Kaum ein Thema wird so leidenschaftlich diskutiert wie Ernährung. Doch öffentliche Debatten folgen nicht immer wissenschaftlichen Erkenntnissen. Häufig gewinnen diejenigen, die einfachste Geschichte erzählen. Mein heutiger Gast kennt dieses Spannungsfeld wie kaum ein anderer. Oliver Numerich leitet Kommunikation und Public Affairs der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie. Mit ihm möchte ich darüber sprechen, wie Kommunikation gelingt, wenn Vertrauen zur wichtigsten Währung geworden ist. Herzlich willkommen, Oliver.
Ja, hallo Kai Markus, vielen Dank für die tolle Einleitung. Kurzer Hinweis, Public Affairs leite nicht, mache hier Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, so heißt
Sehr
es ganz
gut,
offiziell.
sehr gut. Wenn du die deutsche Ernährungsindustrie mit drei Begriffen beschreiben müsstest, welche wären das?
Ja, schon mal das Schwierigste am Anfang, super. Also ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, du hast ja gesagt, ich muss auch mal überlegen, mit welchen drei Begriffen. Okay, also ich habe mir überlegt, es ist wahrscheinlich so, dass unsere Industrie aus meiner Sicht sehr qualitätsorientiert ist. Heißt, also man ist wirklich bemüht um beste Qualität. Sie ist anpassungsfähig im Sinne von, was der Kunde will, kriegt der Kunde. Aber auch wenn die Bedingungen vor Ort sich ändern, passen wir uns daran an. Und wir sind wirklich vielfältig. Das ist also in jeglicher Hinsicht vielfältig. Klein und mittelständisch geprägt, aber es gibt auch große. Es gibt alle Produktgruppen, die man sich vorstellen kann, die wir ja auch vertreten und eben auch so viele Varianten von allem. Das glaubt man. Ich glaube, nur in Deutschland gibt es so viele vegane Produkte, wie wir hier im Supermarkt finden. Sonst gibt es nirgendwo auf der Welt so viele, zum Beispiel vegane Produkte. Jetzt ist gerade der große Proteintrend. Also die Vielfalt im Lebensmittelregal ist unendlich.
Und wenn ich jetzt als Olivenölproduzent in Griechenland, in Deutschland Olivenöl verkaufen möchte, dann muss ich Mitglied bei euch werden, oder?
Nee, also man muss sowieso nicht Mitglied werden, um hier verkaufen zu können. Und zweitens, bei uns können nur diejenigen Hersteller von Lebensmitteln und Getränken Mitglied werden, die auch in Deutschland produzieren, also hier eine Fabrik haben.
Wenn du jetzt auf die Verbraucherseite gehst, was glaubst denn du, dass die meisten Verbraucher für Begriffe wählen würden, wenn sie über die deutsche Ernährungsindustrie reden?
Ja, das fängt schon damit an mit dem Begriff Industrie. Da fremdelt ja der ein oder andere, ne? Also was heißt das eigentlich? Es wird eben automatisiert hergestellt in großen Mengen, ja. Wenn die so gefragt würden, würden sie vielleicht nicht so positiv drüber sprechen, aber wenn man sie fragt, wie findet ihr denn die Produkte der deutschen Ernährungsindustrie, hoffe ich eigentlich, dass sie auch zu sowas kommen wie hohe Qualität, hohe Zuverlässigkeit, ja, Produktsicherheit. Für jeden Geschmack, jeden Geldbeutel eigentlich alles da. Das wäre zumindest meine Hoffnung, dass wenn man nach den Produkten fragt, die Leute eigentlich damit auch ganz zufrieden sind. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass diese hohe Produktsicherheit, die Verfügbarkeit, selbst in Krisenzeiten, das ist ja alles nicht sozusagen normal. Wir haben uns zwar daran gewöhnt, aber wenn man mal in andere Länder geht oder mal zurückdenkt, war das ja nicht immer so. Und diese große Auswahl zu jeder Zeit, wie gesagt, für jeden Geldbeutel, was dabei, das ist, glaube ich, schon was diese Industrie auszeichnet.
Du kommst unter anderem aus dem Journalismus. Ich habe gesehen, du hast über Lebensmittel auch viel geschrieben. Und
Ja.
jetzt bist du Verbandsfunktionär. Was hat denn sich an deinem Blick auf Kommunikation verändert, seit du jetzt die Rolle hast?
Ja, ehrlich gesagt, gar nicht mal so viel, denn man macht im Grunde so technisch gesehen dasselbe wie vorher auch als Journalist. Denn man sucht nach spannenden Themen, man interviewt Leute, auch durchaus intern. Ich frage dann die Expertinnen und Experten, wie geht es denn bei diesem Thema voran oder wo sind die Schwierigkeiten? Und das bereitet man dann auf, ne, und versucht das möglichst zielgruppengerecht dann weiter zu vermitteln. Also dieses Recherchieren, gute Themen finden, das hatte ich vorher auch schon. Und der Unterschied ist schon der, es kommt ja auch darauf an, wo man gearbeitet hat. Ich habe auch für Fachmedien gearbeitet. Da kann man sich schon mal tiefer oder muss man sich auch tiefer einarbeiten. Aber es ist natürlich schon dann die Tiefe der Informationen oder die Menge. Man hat hier doch noch mal komplexere Zusammenhänge und es gibt immer noch eine Ebene darunter, die man auch noch einbeziehen kann. Und das, würde ich sagen, ist der Unterschied. Klar, je nachdem, bei welchem Medium man vorher gearbeitet hat, wie schnell oder kurzfristig man arbeiten musste, konnte man sich dann natürlich nie so tief in diese Fachwelt reinbegeben. Und aber vom Handwerkszeug, würde ich sagen, ist eigentlich das Gleiche.
Spannend. Und sag mal, du hast vorhin eingangs gesagt, als wir über die Verbraucher geredet haben, dass da gegenüber dem Thema Industrie schon Vorurteile bestehen? Ist es aus deiner Sicht schwieriger geworden in den letzten Jahren, gegen bestehende Überzeugungen anzukommunizieren?
Also, ich bin jetzt seit 6 Jahren hier dabei, ne, und ich habe aber schon mitbekommen, dass auch in den Jahren davor das schon schwieriger geworden ist. Früher war auch unser Verband eben ein Fachverband, wie andere Fachverbände, der von der Politik konsultiert wird zu bestimmten Fragen, der vielleicht Vorabstimmungen auch innerhalb seiner Mitgliedschaft vornimmt, um bestimmte Gesetze zu begleiten oder zu verbessern, ne? Und mittlerweile sind wir auch öffentlich viel stärker in der Rolle, auch nicht, ich sag mal, nicht zu rechtfertigen, aber darzulegen, was wir machen, auch gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber den Medien, und werden doch auch zum Teil sehr kritisch angegangen. Das ist richtig. Woran liegt das, ne? Also zum einen, wenn man es so sagen will, Religion nimmt ab. Und Ernährung ist die neue Religion. Jeder kann dazu was sagen. Man kann sich wunderbar darüber streiten. So ein bisschen auch wie beim Fußball. Jeder weiß es ja. Jeder kann es ja besser, denn jeder isst ja und trinkt irgendwas. Also ist auch jeder Experte. Und da macht sich dann eben vieles dran fest. Also nicht nur als Thema bei der Party, sondern auch in Social Media, wo die Leute eben auch viel Haltung oder viel Überzeugung auch an der Ernährung festmachen. Und plötzlich sind so ganz normale Sachen, Ernährungsgewohnheiten, ein großes Politikum. Und das schlägt sich natürlich auch in der Kommunikation des Verbandes und mit dem Verband nieder, und ja, anzukommunizieren. Also, das ist halt so, bei vielen Leuten, also wenn wir jetzt über Social Media sprechen oder auch sagen, bestimmten Journalisten, da macht das eigentlich gar keinen Sinn, dagegen anzukommunizieren, weil die wollen sich gar nicht überzeugen lassen. Die haben eine bestimmte Einstellung, und das wäre im Grunde vergebene Liebesmühe. Da muss man sagen, das bringt es nicht. Aber wir versuchen schon, bei denjenigen, die noch offen sind für Argumente oder die sich interessieren oder die, wenn man so will, neutral sind, dann auch Interesse zu wecken und zu sagen, so sieht das bei uns aus, das sind unsere Zwänge, deswegen passiert das so und so und nicht so. Und da kann man dann, denke ich, schon auch Verständnis für bestimmte Umstände gewinnen oder auch durchaus Begeisterung, dass die Leute sagen, Mensch, das ist ja toll, schön, dass es diese tollen Produkte gibt. Das gibt es durchaus, denn ja, mir geht es auch so. Ich bin dann irgendwie stolz, wenn ich erfahre, ach, guck mal, das wurde hier in Deutschland erfunden und das wird da produziert und die Rohstoffe kommen auch aus der Umgebung, und irgendwie kann man eigentlich doch auf diese Industrie stolz sein, zumal sie inzwischen bereits die drittgrößte Industrie in Deutschland ist, ja. Und wenn die Automobilindustrie so weitermacht, dann sind wir bald die Nummer eins.
Und sag mal, da geht es dann viel um Erklären, oder? Was letztendlich wieder an deine Rolle als Journalist anknüpft. Einfach erklären, wie es ist, oder?
Ja, also kommt eben darauf an, was man jetzt bezwecken will und auch welchem Kanal und mit welcher Zielgruppe. Wir haben natürlich auch auf Social Media verschiedene Kanäle, die sich an unterschiedliche Zielgruppen richten und die dann also, sagen wir mal, niedrigen Einstieg bieten in die Themenwelt, sag ich mal, Nahrungsmittelproduktion und Getränkeproduktion, und wo man Neuigkeiten, Trends, wo man sagt, hier ist ein tolles Start-up, die machen das, ist das nicht cool, Lebensmittelverluste vermeiden, Nachhaltigkeitsbemühungen darstellt, ne? Und die sind natürlich sehr niedrigschwellig und tatsächlich wollen erklären und natürlich auch Interesse wecken. Und dann gibt es andere Kanäle, wo wir dann noch etwas konkreter auch fachlicher, vielleicht auf so einer Arbeitsebene eben unterwegs sind, zum Beispiel LinkedIn, wo man mittlerweile aber auch wirklich hier und da also auch Argumente hat und auch Streitereien hat. Also was früher bei X stattgefunden hatte, als es noch Twitter hieß, ist jetzt irgendwie bei LinkedIn. Also gibt es schon viele Leute, die da auch irgendwie so ihre Meinung mal raushauen wollen und wo wir uns dann mit auseinandersetzen müssen. Ja, auch das tun wir auch gerne. Und die Frage ist immer, wollen die Leute da eigentlich nur mal Dampf ablassen oder kann man die tatsächlich noch mit Infos und Argumenten überzeugen? Und das klappt schon auch, aber oft stimmen einem dann auch nur die Leute zu, die sowieso schon der eigenen Meinung waren. Also die ganz starken Gegner überzeugt man da nicht, kann man nicht für sich gewinnen.
LinkedIn ist ein wichtiges Stichwort, weil es ist der Grund, warum ich eigentlich auf die Idee kam, mit dir mal reden zu wollen. Du hast einen tollen Beitrag geschrieben zur Zuckersteuer. Und da stellst du, finde ich, zu Recht Fakten und Narrativ an diesem Beispiel Zucker gegenüber. Man hat viele Vorurteile als Verbraucher, man ist halb aufgeklärt, man weiß vieles nicht. Und du zeigst es eigentlich, da merkt man deine Historie sozusagen sehr schön formuliert
Ja,
in das
danke.
richtige Licht. Was meinst du grundsätzlich? Wann werden Debatten ideologisch und sind nicht evidenzbasiert?
Naja, das ist natürlich immer dann, wenn man das Gefühl hat, ja, das ist irgendwie plausibel, ne? Das hängt doch irgendwie zusammen. Also sagen wir mal, wer zu viel Fett isst, wird fett. Und wer zu viel Zucker isst, kriegt Zucker, also Diabetes, ja. Und das liegt so nahe. Und Erfrischungsgetränke, die enthalten ja auch alle so viel Zucker und dann trinken die Leute so viel davon, ne? Und dann werden die so fett und werden ja sowieso immer alle dicker. Und da muss man eben doch genau hingucken. Es gibt unfassbar viele Einflussgrößen auf die Gesundheit des Menschen und auch auf sein Körpergewicht. Ein ganz entscheidender ist irgendwie, dass man genug Schlaf bekommt, was ich immer versuche.
Oh ja.
Aber andere Sachen sind möglicherweise in ihrer Wirkung viel geringer, als man so denkt. Und jetzt kommt es wirklich darauf an, zu schauen, was gibt es denn für Studien und was sagen die denn wirklich aus? Und entspricht das immer diesem, ja, Klischee oder diesem Vorteil zu sagen, ja, die Leute trinken halt zu viele Softdrinks und deswegen sind sie so dick. Und da haben wir wirklich mehrere aus unterschiedlichen Bereichen Wissenschaftler gefragt und gebeten, sich das genau anzuschauen und zwar auch wirklich neutral und uns die Ergebnisse neutral mitzuteilen. Und die haben aus unterschiedlichen Perspektiven, also ein Ernährungswissenschaftler, eine Statistikerin und ein Arzt, ein Kardiologe, haben dann festgestellt, es lässt sich keine Evidenz nachweisen, dass das wirklich so ist. Und die Studien enthalten bestimmte Annahmen. Es sind in der Regel auch nur Beobachtungsstudien und die schon bestimmte Ziele vorausgesetzt haben und dann genau danach gucken. Und die können gar nicht erklären, dass diese Zuckersteuer tatsächlich die Menschen schlanker macht. Ja, und das ist natürlich immer die Frage, ne? Wie schätzt man das ein? Glaubt man der einen Studie oder der anderen? Bei uns wird dann sofort gesagt, ja, das sind ja hier gekaufte Wissenschaftler. Nein, natürlich kriegen die Geld für ihre Arbeit, aber wir geben denen nicht die Ergebnisse vor. Das sind renommierte, unabhängige Leute. Und die Hoffnung ist, wenn man sich das dann wirklich mal durchliest, wenn sich ein Journalist das jetzt mal durchlesen würde, wofür dann oft die Zeit fehlt, dann würden sie feststellen, aha, guck mal, hier hat man ja eine Gruppe aus den USA genommen und mit den Ernährungsgewohnheiten in Deutschland sozusagen verglichen. Und das sind ja ganz unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten, die man jetzt aber nicht ordentlich differenziert hat. Oder in einer anderen Studie, die gerne zitiert wird aus England, kommt heraus, dass irgendwie eine kleine Gruppe von 8- bis 9-jährigen Mädchen abgenommen haben könnte, aber der Hintergrund könnte auch sein, dass diese Mädchen aus der Studie abgemeldet worden sind und plötzlich nicht mehr teilgenommen haben, also ausgerechnet die Übergewichtigen, und dass dann diese angebliche Reduktion hier gar nicht stattgefunden hat. Es könnte also ein Fehler im Studiendesign sein. Es ist kompliziert und man muss eben schauen, wer hat die Muße, wer hat das Interesse, sich das dann auch wirklich anzugucken und wie kann ich diese Argumente möglichst schlüssig rüberbringen. Ich gebe zu, das war jetzt ein bisschen viel vielleicht auf einmal. Man kann sich alles auch, wenn man da größeres Interesse hat, auch auf unserer Seite lieber-keine-zuckersteuer.de anschauen und nochmal selbst nachlesen.
Ich finde es deshalb so wichtig, auch so die Tiefe zu gehen tatsächlich, weil es geht ja darum, Fakten gegen etablierte Narrative zu platzieren und insbesondere ja auch bei politischen Entscheidern, die haben ja im Prinzip oft auf Grundlage von, ich bin der Meinung das und ich habe gehört das oder mein Wahlkreis wird Folgendes diskutiert, Entscheidungen, die dann für euch als Industrie ja auch oder Mitglieder total gefährlich sind, oder?
Ja, also das sind absolut wichtige Entscheidungen, die da getroffen werden. Also wenn die Zuckersteuer eingeführt wird, dann ist das für manche Betriebe wirklich sehr schwer zu verkraften. Und da kann ich auch gleich ein Beispiel geben, aber der erste Teil deiner Frage war ja irgendwie, nehmen die sich eigentlich die Zeit, das dann durchzulesen, ne? Und da muss man schon sagen, dass die Bundestagsabgeordneten zum Beispiel, um die diese Entscheidungen treffen, oder auch die Minister und die Staatssekretäre, tatsächlich immer wahnsinnig wenig Zeit haben. Aus irgendeinem Grund, also die haben so viele Gremiensitzungen und die sind so eingespannt, und man hat natürlich manchmal die Chance, denen Informationen zukommen zu lassen, aber es muss schon pointiert sein, es muss auf den Punkt sein und schnell verständlich, damit sie das auch dann wirklich so abspeichern. Und dann gibt es natürlich ein paar, mit denen man eher im Gespräch ist als mit anderen. Aber ich würde sagen, auch dort ist natürlich die Bereitschaft, sich auf Argumente einzulassen, sehr davon abhängig, ob das so in das eigene Weltbild passt oder nicht, ne? Also es ist schon klar, dass nicht jeder das gleich annehmen kann. Und dann sind wir manchmal auch eben doch der Lobbyverband, obwohl ich uns ja wirklich eher als Medium verstehe, die informieren und weniger jetzt immer alles gleich mit den Interessen verbinden. Klar haben unsere Hersteller Interessen. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand ein Fruchtsafthersteller ist und durch die Zuckersteuer von 3 Millionen jedes Jahr Zuckersteuer entrichten müsste, die er erstmal von keinem bekommt, weil das Weitergeben der Kosten nicht so einfach ist über den Handel oder über die Gastronomie. Und das Reformulieren, das heißt also die Rezeptur ändern mit weniger Zucker, auch nicht so einfach ist und vor allen Dingen nicht so schnell geht. Und wenn dieser Fruchtsafthersteller insgesamt einen Jahresumsatz von 24 Millionen hat, dann ist das ein ganz starker Schlag in sein Kontor und wird ihm wirtschaftlich schwer zu schaffen machen. Also so viel Gewinn hat er nicht. Der muss dann aus der Rücklage nehmen und hoffen, dass er das irgendwie dann weitergeben kann. Also das heißt, die Interessen sind natürlich da und das versuchen wir auch zu kommunizieren. Aber die Bereitschaft muss auch da sein, auf der politischen Seite diese Argumente anzunehmen und auch so zu gewichten, wie sie eben für unsere Branche sich auch darstellen.
Jetzt haben wir die Medien, die ja klassisch der Gatekeeper sind, wenn es um das Thema Meinungsbildung geht. Die leben ja auch eher von Zuspitzung als von Differenzierung. Wie erlebst du denn deine Ex-Kollegen sozusagen auf der anderen Seite heute?
Ja, da muss man natürlich auch unterscheiden. Fachmedien sind schon noch diejenigen, die sich auch in der Materie auskennen, die das auch kontinuierlich begleiten. Und da würde ich schon sagen, das sind die Medien, die dann auch am besten beide Seiten so darstellen. Und bei den Publikumsmedien ist es natürlich die Frage, wie viele Kapazitäten stehen da zur Verfügung und was sind dann die Quellen? Und dann gibt es eben bestimmte Gruppen, NGOs, die irgendwie jeden Tag eine Pressemitteilung verschicken und wieder was Neues fordern. In Klammern fordern ist ja auch leicht, wenn man es nicht selbst umsetzen muss. Und wir kommen dann manchmal so ein bisschen in die Defensive, weil wir eben nicht jeden Tag irgendwas dann wieder an spannenden Forderungen verschicken können, sondern wir müssen es ja umsetzen. Unsere Mitglieder müssen das ja dann umsetzen. Und haben dann nicht so diese Kracherbotschaften, was wir jetzt wieder fordern. Das ist halt immer interessanter, ne? So wie die Meinungsbeiträge ja auch schneller geschrieben sind als die Sachbeiträge. Und da denkt man sich schon manchmal, auch bei den Qualitätsmedien, dann denkt man sich schon manchmal, Mensch, hätten die nicht einmal noch nachfragen können bei uns? Oder ich schreibe ja auch viele dann nicht Leserbriefe, aber sozusagen, ich schreibe die Journalisten dann an, auch gerade wenn man die kennt und schreibe denen dann, wie kommt es denn eigentlich, dass sie das so gewichtet haben und im Grunde eins zu eins auch hier Sachen übernommen haben, wo wir doch Argumente dagegen haben. Das ärgert mich dann schon oder ja, versuche natürlich uns dann auch wieder ins Spiel zu bringen als ein Informanten von der anderen Seite. Aber ich denke, das ist vielfach auch tatsächlich der Zeitfaktor geschuldet. Man hat nicht immer die Kapazitäten, das alles so tiefgründig dann zu erarbeiten und jede Seite abzufragen. Und natürlich haben Journalisten auch Meinungen oder fallen manchmal eben auch drauf rein, zu denken, ist doch wohl klar, ne, dieses oder jenes, was dann eben solche Klischeevorstellungen sind, von denen ich anfangs sprach, und die müssten sie dann auch erstmal überwinden. Und ja, das fällt denen dann auch nicht immer ganz leicht, ne?
Jetzt haben wir ja Social Media, was ja nochmal anders ist. Du hast vorhin LinkedIn angesprochen als auch guter Kommunikationskanal. Aber das geht ja auch in die andere Richtung. Ihr müsst ja permanent gucken, wo wird was über welche Art Ernährung kommuniziert, wo redet gerade welcher, wo postet ein Influencer wieder was, der irgendwie meint, er weiß es besser als der Rest der Welt. Das ist doch ein Sack Flöhe hüten, oder?
Ja, das können wir auch gar nicht schaffen, ehrlich gesagt, ja, weil es lohnt sich auch jetzt nicht jemanden, der da einfach nur rumstänkert, dann irgendwo, die sind dann eher dadurch angespornt, dass jetzt der Verband und die böse Industrie jetzt antwortet, dann drehen die richtig auf, das bringt aber nichts, ne? Wir haben natürlich ein Medienmonitoring und reagieren auch dort, wo wir wissen, das wird jetzt von vielen gesehen und darauf müssen wir jetzt reagieren. Da stellen wir uns auch dann dem Streit. Das ist ganz klar, aber alles kann man nicht schaffen. Und da muss man sich diejenigen rausnehmen, die wirklich wichtig sind und wo man davon ausgehen kann, das sehen dann auch zum Beispiel Menschen aus der Politik, ja, oder aus der Verbandswelt auch. Wir arbeiten ja auch viel mit anderen Verbänden zusammen und da wo das dann schnell für viele sichtbar wird, müssen wir uns dann auch einbringen und tun das natürlich auch, aber es kostet schon auch viel Zeit und Sackflöhe ist das eine. Das andere ist natürlich, dass durch die künstliche Intelligenz auch ganz viele Inhalte erstellt werden können mit wenig Mühe, die zum Teil sehr hetzerisch, sehr ja, rufschädigende Inhalte haben, zum Teil auch unsere Mitglieder, deren Logos und oder die ganze Branchen wirklich in Verruf bringen. Und die können dann massenhaft gepostet werden in verschiedenen Sprachen. Wir nennen das also diese KI-Schmähvideos, ja, die man eben viel findet und die auch viele Vorbehalte und Klischees, ich möchte fast sagen Verschwörungstheorien, da vermengen, schnell erstellt sind und die du auch schwer bekämpfen kannst, weil ehrlich gesagt die Provider jetzt wie YouTube oder sowas, die sind so langsam in der Bearbeitung von Beschwerden und da gibt es dann schon wieder gleich fünf neue. Und die verbreiten auch sehr viel Unsicherheit und das führt dann zum Teil sogar dazu, dass die Kunden so etwas sehen und dann bei den Herstellern anrufen und sagen, stimmt das wirklich, dass so viel Glyphosat im Bier ist oder solche Sachen, ne? Und das deckt sich dann leider auch manchmal mit Inhalten, die eben so, wenn man nur mal Überschrift liest, schon mal irgendwo auch in einem Medium vorgekommen sind. Also es gibt ja immer wieder auch den Versuch, mit bestimmten Schlagzeilen einfach Aufmerksamkeit zu erzielen. Und wenn man sagt, so und so viele Pflanzenschutzmittelreste in dem und dem Produkt gefunden, dann denkt man erstmal, ach du meine Güte, ne? Wie kann das denn sein? Und ja, das kann auch gar nicht sein. Das ist nämlich alles unterhalb von Grenzwerten und wird aber, gut, ist was aufgefunden werden. Es gibt auch diese totale Reinheit einfach nicht mehr, wenn man so genaue Methodik hat, um auch Kleinstmengen, die dem Menschen nichts ausmachen, die absolut sicher sind, wiederfinden kann. Und dann wird daraus eine Schlagzeile generiert. Und jeder, der nur die Schlagzeile liest, denkt erstmal, ach du meine Güte. Und in Wahrheit stellt sich heraus, alles unterhalb der Grenzwerte, alles zulassen, kein Problem. Aber man hat vielleicht wieder ein paar Klicks generiert.
Eine Hoheit hat die Ernährungsindustrie ja über die Kanäle, die selber bespielt. Und sprechen wir mal über mein Home-Turf, die Werbung. Was meinst du, was für Erwartungen hatten Ernährungsindustrie heute an Werbung? Ist es immer noch irgendwie möglichst viel, möglichst weit, möglichst kaufen, kaufen, kaufen? Mein Eindruck ist, es hat sich geändert, ne? Es wird deutlich differenzierter kommuniziert.
Also das ist natürlich eine Sache von unseren Mitgliedern. Wir als Verband haben da wenig Stakes drin. Wir können nur dafür sorgen, dass die Werbung auch so stattfinden darf, wie sie stattfinden soll, dass es keine Einschränkungen gibt. Oder sagen wir mal so, es gibt ja schon eine ganze Menge an Vereinbarungen, die zum Teil freiwilliger Natur sind und zum Teil auch reguliert. Und das darf einfach nicht noch mehr werden. Diese Einschränkungen sind schon da, daran halten sich auch alle. Da gibt es ja auch den EU-Pledge, ja. Aber noch weitere Einschränkungen, das wurde ja diskutiert in der letzten Legislaturperiode, wird jetzt leider wieder hier und da rausgekramt. Das müssen wir natürlich verhindern. Die Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie müssen die Möglichkeit haben, für ihre Produkte zu werben. Was nicht verboten ist, das ist erlaubt und das darf dann auch beworben werden. Ja, auch das ist eigentlich für uns als Verband erstmal das Wichtigste. Und wie die dann meinen, wie sie am besten ihre Produkte verkaufen, ob über Imagewerbung oder über Produktwerbung, ist natürlich deren Sache. Ich persönlich würde mir wünschen, dass das manchmal vielleicht ein bisschen lustiger ist, so wie man das in Amerika kennt, dass es nicht immer nur Qualität, Qualität, sondern auch mal ein bisschen unterhaltsam ist. Und das wäre so das Einzige, aber das ist eher meine persönliche Meinung.
Naja, also es ist, glaube ich, Kommunikation, Schrägstrich, dann Kreation. In der Tat ist, glaube ich, viel, was die Anbieter ja auch nutzen, um sich zu positionieren, ist ja auch ganz wichtig, glaube ich. Wie
Ja.
wichtig ist denn aus deiner Sicht gerade im Zusammenhang mit Ernährung das, was du vorhin angesprochen hast? Es gibt viele Studien, die ja auch sagen, Mensch, was zum Beispiel, jetzt kommen wir wieder auf den Zucker, aber es betrifft ja auch andere Produkte, was Dickmacher sind, ist der eine Punkt. Der zweite ist aber, es geht um Ernährung, es geht um Bewegung, es geht um Gesundheit. Alles Themen, die man eigentlich kommunizieren sollte. Und wäre es nicht eigentlich Aufgabe der Politik, vielleicht auch vereint mit der Ernährungsindustrie und uns als Medien, zu sagen, lasst uns doch die Leute aufklären, lasst uns wirklich um die Leute bemühen, damit sie eben lernen, wie sie sich idealerweise verhalten sollen.
Ja, grundsätzlich guter Ansatz. Wir sind ja auch für alles offen. Wir machen das sicherlich dann auch mit. Wenn du jetzt so eine Initiative startest, sind wir dabei. Aber zugleich natürlich schon die Frage, wie viel erreichst du jetzt, indem man den Leuten was sagt, was sie ja eigentlich schon wissen? Also wenn man die meisten Leute wissen, dass sie sich abwechslungsreich und vielfältig ernähren sollen, dass man Maß halten sollte und nicht übertreiben sollte, zu viel von egal was ist ungesund, ja. Und wenn das jetzt wieder so eine Richtung wird, sagen wir mal so ein Zeigefingerwerbung, du sollst aber irgendwie nicht so viel Zucker oder so viel Fett und Salz zu dir nehmen und achte darauf, dass du dich immer schön bewegst. Ich weiß nicht, ob das die Leute noch erreicht. Also Bewegung ist sicherlich der Schlüssel und Bewegungsangebote auch. Vielleicht müssten wir dann, wir sprachen ja im Vorgespräch auch über digitale Werbemöglichkeiten, was machen, wo man dann gleich sagt, hier mach hier 10 Liegestütze, und dann fällt dir unten was raus, irgendwie eine Süßigkeit oder so, ja, dass dann die Kamera denjenigen überwacht, der da jetzt also, sagen wir, oder so ein, der dann 4-mal in die Luft springt oder 5 und dann kriegt er, also dass man Bewegung schafft, auch ganz physisch praktisch vor Ort, das fände ich noch witzig, aber diese Haltungskampagnen und du sollst dies, du sollst das und auch noch der Staat. Da bin ich im Moment so von weg. Also denke ich mir, nee, das ist eine Privatsache. Der Staat sollte sich da echt zurückhalten. Er hat ja die Möglichkeit und das könnte er jederzeit machen über die Schulen. Ne? Lernt Kochen an den Schulen, kocht gemeinsam euer Mittagessen, so wie das in Japan passiert. Ja, jeden Morgen eine Stunde Bewegung kann ja ganz locker sein, so inklusiv wie möglich. Ne? Und das würde so viel bringen, aber das wird eben nicht gemacht. Lieber macht man irgendwie noch eine Regularie mehr für die Industrie, die ist ja sowieso, sagen wir mal, nicht gerade leichter diesen Zeiten. Wir haben darüber nicht gesprochen, aber es ist bei uns nicht anders als bei anderen. Energie ist teuer, Verpackung ist teuer, Personal ist knapp. Die Bürokratie macht uns zu schaffen. Ja, aber stattdessen werden wir immer mit neuen Regulierungen bedroht. Also kurz gesagt, ja, wir machen natürlich mit, aber lasst es uns dann so interaktiv und wenig zeigefingerlastig wie möglich machen.
Wir müssen zum Schluss kommen. Ich habe eine Frage. Stell dir mal vor, du bekommst für einen Tag Zugriff auf alle Schlagzeilen in Deutschland und eine Überschrift darfst du austauschen. Jetzt nicht zugunsten deiner Branche, sondern zugunsten einer besseren öffentlichen Debatte. Welche
Okay.
Schlagzeile wäre das?
Zugunsten einer besseren öffentlichen Debatte. Ja, also es dürfte auf keinen Fall wieder irgendeine Ankündigung von irgendwas sein, weil davon haben wir schon zu viel gehört, glaubt man nicht, sondern es müsste Vollzug gemeldet werden und so weiß ich, sowas wie Juhu, Bürokratie ist weg, jetzt gibt es wieder Investitionen am Standort Deutschland oder so. Ne? Ich meine,
Jeden
es
Fall was
gibt
Positives, ne?
was Positives, was irgendwie so ein Aufbruchgefühl gibt. Und da wäre für mich die Befreiung von der Last der Bürokratie an allen Ecken und Enden. Das wäre schon mal, also ich glaube, da können eigentlich sich auch alle darauf einigen. Ne? Das fände ich gut. Und dann ist es schon so, wir brauchen Investitionen hier am Standort. Unsere Branche investiert. Wir werden auch weiterhin jeden Tag 83 Millionen Bürger satt machen. Aber es könnte immer mehr sein. Wir brauchen Investitionen in Forschung und Entwicklung. Und dahin sollte diese Schlagzeile irgendwie einen Aufbruch darstellen.
Oliver, ich danke dir sehr für das Gespräch.
Ja, ich habe zu danken. Danke für das Interesse.
Vielleicht ist die wichtigste Erkenntnis, dass gute Kommunikation dort beginnt, wo einfache Antworten enden. Gerade in einer Zeit schneller Debatten und zur Differenzierung und Dialog wichtiger denn je. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge des Out of Home Podcasts.